Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 336. 3 und 3 ist 6. Herr Back, wärst du auch drauf gekommen?
3 plus 3 gleich 6. Jetzt nach Adam Riese oder römische Rechnung?
Nach meiner eigenen Vorstellung.
Na gut, okay, gut, dass du es nicht höher gesetzt hast. Also 3 plus 3 kann man noch ausrechnen. Oder 2 mal 3. Was ist denn das? Ja, auch 6. Na gut, okay. Ich begrüße ebenso alle, die uns zuhören, sei es mit diesem Ohrblock oder aber mit einem dicken Ohrhörer oder aber mit einem Lautsprecher. Mit einer bewegten Membran uns zuhören.
Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und hoffe, dass Sie immer wieder viel Spaß an der Sendung haben.
Ja, manche ärgern sich sogar darüber, habe ich gehört. Aber sollen sie eigentlich nicht. Aber man kann sich manchmal über manche Themen wirklich nur ärgern. Zum Beispiel über die Stromrechnung. Der Strom wird immer teurer und teurer und teurer. Wenn ich mir dann ansehe, wie Strom an den Börsen gehandelt wird, dass der Strom in Wirklichkeit billiger geworden ist, nur die Gewinnspannen sind hochgegangen. Und wenn ich mir dann anhöre, dass uns als Verbraucher erzählt wird, dass durch die Kosten, die für diese alternativen Energien Technologien eingesetzt werden, dass deswegen der Strom teurer wird, dann weiß ich genau, die belügen mich. Also, ja. Das ist einfach nicht wahr. So, und jetzt laufen da nicht nur Politiker, sondern in der Hauptsache auch Lobbyisten durch die Gegend und erzählen, ja, Energiewende und jetzt wird alles teuer und Atomkraftwerke abschalten und jetzt brauchen wir neue Stromleitungen. Das heißt, die haben jahrelang, haben sie die Gewinne eingesackt, wie die Blöden, und haben ihre alten Schrottmasten stehen lassen, dass sie im Winter teilweise umgefallen sind, weil sie so alt waren, nicht mehr stabil waren. Und jetzt sind sie der Meinung, das müsste dann auf die Allgemeinheit verteilt werden. Das ist ja eine Frechheit ohne Gleichen. Alles verrotten lassen, verkommen lassen, nichts auf den neuesten Stand bringen und hinterher sagen, jetzt müssen alle dafür bezahlen. Aber
ja, vor allen Dingen auch dort, wo Windräder am Laufen waren.
Ja.
Und wo man eine Verpflichtung hat, den Strom von dort zu transportieren.
Ja.
Und da fing man dann so langsam an, dass man sagte, das ist ja unglaublich, die ganze Sache, was da passiert. Wir haben gar kein Netz dafür, wir sind im hohen Westerwald, da sind nur für 10 Leute ist eine Leitung gezogen. Und jetzt kommen
so viel
die Megawatt.
So viel doch.
Bitte? Ja, ja. Und jetzt kommen die mit Megawatt und so weiter und so weiter. Jetzt sollen wir investieren, wo wir gar nichts damit zu tun haben, wo wir eigentlich diese ganze Windklamotte da weg hätten, also, dass sie gar nicht aufgekommen wäre.
Ich kann jedem nur empfehlen, mal auf der Heimseite von AG, wie Anton Gustav, minus Energiebilanzen, im Plural Bilanzen.de nachzuschauen. Da gibt es eine ganze Menge PDFs, wo man sehen kann, was wir in Deutschland mit unserer Energie machen. Wie viel wir einkaufen, also importieren, wie viel wir exportieren, wie sich das entwickelt hat in der letzten Zeit. Und wer das gelesen hat, der weiß plötzlich, dass wir von vorn bis hinten belogen werden. Unser Strom in Deutschland, und da haben wir etwa 30% aus erneuerbaren Energien. Also richtig schönen, sauberen Strom. Und Deutschland exportiert auch Strom. Wir kaufen nicht Strom aus dem Ausland. Naja, doch, wir kaufen schon Strom aus dem Ausland. Aber wenn wir das gegenrechnen, was wir exportieren, gegen unseren Stromimport, dann haben wir im ersten Halbjahr dieses Jahr, also 2012, 10 Milliarden Kilowattstunden mehr ausgeführt als eingeführt, mehr verkauft als eingekauft. Warum wohl? Weil wir eine Energielücke haben, weil unsere AKW abgeschaltet sind. Wir haben zu viel Strom, so viel, dass wir ihn verkaufen müssen. Den eigenen Bürgern wird das Zeug sauteuer verkauft. Die Gewinne, wo bleiben sie? Man sollte in die Strombörse mal nach Leipzig gehen, sollte mal gucken, was sie für Handelsspannen haben. Und uns wird erzählt, wie schlimm doch die Welt ist und dass diese Konzerne jetzt, was weiß ich wo, unterstützt werden müssen, weil sie arm wie Kirchenmäuse sind. Nur mal als Vergleich, vergangenes Jahr, in der gleichen Zeit, als noch eine ganze Menge AKW liefen, da haben wir nicht 10 Milliarden, sondern 4 Milliarden Strom ausgeführt. Das heißt, mit laufenden AKW 6 Milliarden weniger als jetzt, wo die abgeschaltet sind. Sag mal, wie blöd meinen eigentlich diese Leute, dass der Bürger ist? Ich bitte unsere Zuhörer wirklich mal unter dieser ag-energiebilanzen.de einfach mal diese PDFs zu laden, wirklich mal zu vergleichen, wirklich mal selbst nachzurechnen, damit wir diese Lügen, die uns tagtäglich aufgetischt werden, nicht mehr glauben müssen. Aber...
Und die Leute, die viel Strom verbrauchen, die sollen ja nichts mehr zahlen, weil sie so viel gebrauchen. Das sollen wir alles bezahlen, damit die viel Strom verbrauchen können.
Ja, genau.
Ist doch das Allerletzte, sowas. Überhaupt die Idee zu haben.
Ja, ich meine, dann muss man natürlich auch allen den Leuten, die viel durch die Gegend fahren mit LKW und PKW und so, Berufsfahrer, die müssten dann auch keine Steuer mehr zahlen und keine Maut mehr. Das müsste dann auch der kleine Bürger zahlen, nach diesem Modell.
Ja, genau.
Nur, dass wir mal irgendwo sehen, wie das alles einzuschätzen ist. Der, der viel verbraucht, soll verdammt nochmal viel bezahlen. Wenn er, weil es effizienter ist, große Mengen zu verkaufen als kleine, einen gewissen Rabatt darauf bekommt, dann ist das gang und gäbe und ist auch kaufmännisch vollkommen korrekt. Aber das, was da läuft, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Und ich meine, man kann sich das ja mal überlegen. Wie war es denn irgendwann Mitte 2007 oder so in Hamburg? Da sind doch die Atomkraftwerke Krümmel und auch Brunsbüttel gleichzeitig abgeschaltet worden wegen Störfällen. Ist da von Hamburg untergegangen, Deutschland untergegangen, die Welt untergegangen? Schon da hat man gesehen, man hätte diese Scheißbüchsen ausgeschaltet lassen sollen. Dann, das wäre doch in Ordnung gewesen. Also, man kann denken, wie man will. Ein Atomkraftwerk, wenn es gut läuft, es ist eine Investition, okay. Aber die alten Dinger dürfen nicht mehr laufen. Und man sollte uns als Bürger nicht mit solchen unverfrorenen, dummen Unwahrheiten so lange traktieren, bis wir irgendwann sagen, okay, ihr habt ja recht, ich muss jetzt ein bisschen teurer meinen Strom bezahlen, weil ich ja sauberen Strom haben will. Darauf läuft es nämlich hinaus, dass man uns einredet, du willst ja sauberen Strom, du musst sauberen Strom. Und die Mutter Merkel hat das ja auch gesagt. Und jetzt wird es eben alles ein bisschen teurer. Das stimmt nicht. Das ist nur, weil wieder die Leute die Hände aufhalten.
Da gibt es ja noch ein zweites Beispiel, die ganze Offshore-Technik. Die bauen und bauen und bauen, die laufen auch, die liefern Strom und wissen nicht wohin. Die haben keine Leitungen ans Land. Ja, kann denn sowas wahr sein?
Ja.
Und diese Leitungen, die an Land gelegt werden müssen, ist ja klar, sonst kommen die ja nicht weg mit ihrem Strom, bezahlen wer? Wir.
Ja, genau.
Ja, aber haben die sie noch alle?
Wenn die doch offshore diese Dinger da in das Watt nageln oder wo auch immer hin, dann sollen sie auch die Leitung verdammt nochmal bezahlen. Die können doch nicht von mir verlangen, dass ich denen eine Leitung bezahle oder von dir oder von sonst jemanden. Das gehörte dazu, das kostet doch Millionen, das kostet doch Milliarden, dann kann man doch die Strippen auch noch darüber ziehen, dann ist es doch gut. Ja. Das Problem ist aber nur, keiner weiß wohin mit dem Strom, den die anliefern. Das ist es doch. Wir haben so
trotzdem,
viel.
Aber trotzdem die Subventionen laufen. Wir müssen denen Subventionen
bezahlen.
Darum
geht es doch.
Vielleicht brauchen die gar keinen Strom zu liefern.
Ja.
Vielleicht begnügen sie sich mit den Subventionen.
Ja, darum geht es doch. Wenn die Pläne alle umgesetzt werden, dann haben wir ja 2020 wirklich mehr als 50% der Energie aus solchen Wind- und Solarparks oder wo auch immer her. Wir haben keine Energieprobleme. Und dieser sogenannte Krach Anfang März oder knappe Krach Anfang März diesen Jahres vor der CeBIT, der war ja nur hausgemacht. Da wurde kurz Strom gebraucht, weil es schweinekalt war in Deutschland. Und die an der Strombörse, die haben gezögert, weil Spitzenstrom sehr, sehr teuer ist. Wenn du über das hinaus, was du bestellt hast, kaufen willst, musst du unglaublich viel zahlen. Deswegen haben die gezögert. Deswegen ist es fast zu einem Crash gekommen. Auch wieder nur zur Gewinnmaximierung. Das ist ja in Ordnung, das muss ein Unternehmen auch machen, aber dann bitte schön verantwortlich. Und wenn es verantwortlich nicht gehen kann, dann muss die Gesellschaft den Finger draufhalten und muss sagen, Kinder, bis hierhin, und dann hört der Spaß auf. Nur mein Anliegen ist, dass sich jeder bitte schön informiert, wie viel Strom wir in Deutschland haben. Wir haben so viel, dass wir Milliarden Kilowattstunden verkaufen müssen. Und wir sollten nicht denen glauben, die sagen, der Strom wird teurer. Nee, wir haben so viel, wir müssen ihn verkaufen.
Tja. Aber jetzt, glaube ich, der Heinz, der denkt über E-Call nach und sein WLAN. Da sollten wir auch mal was von
der bringen. E-Heinz.
Wie arbeiten die denn zusammen? E-Call und WLAN?
Gar nicht. Ich muss jetzt über Katastrophen reden. Und zwar wirklich eintretende
über
Katastrophen.
Mich?
Wenn ein Auto ein Unfall verwickelt ist, kann es ja sein, dass die Insassen nicht in der Lage sind, Hilfe zu holen. Und wenn es vielleicht eine einsame Straße ist, kann es auch sehr lange dauern, bis Rettungskräfte sind. Deswegen sollen ab 2015 europaweit in Neufahrzeugen sogenannte E-Call-Systeme eingebaut werden.
Die es schon seit 10 Jahren gibt in einigen Oberklassefahrzeugen.
Es gibt es in einigen Oberklassewagen, aber das sind so 1%, knapp 1% und stagniert weiter. Deswegen soll das jetzt mal vorangebracht werden auf europäischer Ebene. Und zwar ist das so, in jedem Auto sind ja sehr viele Sensoren untergebracht. Und diese Zustandsdaten werden ja sowieso schon ausgewertet, zum Beispiel, um den Airbag auszulösen. Und dann sagt man, okay, jetzt kann ich auch die Verhalten, also diese Unfallmuster, die ich denn durch die Sensoren erfasse, dazu nutzen, auch einen Notruf abzusetzen. Dazu muss dann eben eine Elektronik in den Wagen rein. Und da hat man sich jetzt, man ist noch nicht ganz so weit, man weiß noch nicht, wie es laufen soll. Damit will man dann über Handynetze, also über GSM oder 3G, also
so geht es heute,
eine 112er Nummer anrufen. Ja, das ist das, was in den Oberklassewagen teilweise schon drin ist. Bloß das soll dann eben europaweit auch in allen Wagen, neuen Wagen eingesetzt werden.
Verpflichtend, das ist der wichtige Punkt.
Ja, der Vorteil ist natürlich denn, dass die Einsatzkräfte keinen nervösen Gesprächspartner am anderen Ende haben, der sagt, hier ist ein Unfall passiert, ja, wo sind Sie denn, ja, auf der Straße zwischen Köln und Bierenbach und die kriegt dann eben die genauen Daten schon automatisch mit übermittelt, wo das Fahrzeug sich befindet, wo der Unfall stattgefunden hat, und die Rettungskräfte können dann dahin. Die EU-Kommission erwartet, dass die Zeiten sich um 50% im ländlichen Bereich und Städten um 40% dadurch verkürzen würden.
Das heißt, das wäre natürlich für die Positionen, oder?
Ja, es gibt eine sehr komplexe Vernetzung. Es wird
das gibt
Positionsdaten.
Dieser Notruf lässt sich dann auch per Hand auslösen mit einem Knopf.
Gut, aber das ist ja nicht neu. Neu ist ja eigentlich nur, dass die EU das verpflichtend machen will. Übrigens, einen Aspekt hast du vergessen. Man kann natürlich dann auch, wenn dieser Notruf bei der Notrufzentrale eingegangen ist, von dort aus zurückrufen und freisprechen einschalten. Das wird automatisch gemacht, dass man die Leute ansprechen kann und sagen, hör mal, bist du schon tot oder sollen wir uns beeilen oder irgend sowas.
Ja, wenn der fragt, bist du schon tot, der antwortet ja, dann muss man überlegen, was man... Dann,
ja, da hast du einen Scherzkeks da.
Also es ist eine vernünftige Initiative, das ist eine Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Wollen wir mal schauen, wie sie sich in der Praxis bewährt, wenn denn die letzten Normungen europaweit...
Nee, Heinz, das ist für mich einfach zu kurz gedacht. Es ist doch so, dass wir dann auch jedes Fahrzeug orten können. Und wir kennen doch die Datengier unserer Behörden, unseres Staates und vor allen Dingen Europa. Die sind ja noch schlimmer als Deutschland. So, und dann, es muss ja nun immer dieses Telefon eingeschaltet und eingebucht sein. Das ist ja integraler Bestandteil dieses Systems. Da kommt ja ein SIM hinein und dann ist das immer im Netz. Das heißt also, du kannst verfolgt werden, aufgezeichnet werden, wann ist er wo, wie lange hat er gewartet, wie schnell ist er gefahren. Denn wenn der letzte Ortung Punkt A war und die nächste Punkt B, irgendwie bist du ja da hingekommen. So, und all diese Dinge, das ist alles überhaupt nicht geregelt, wo diese Daten abgelegt werden, wie sie gespeichert werden, ob sie lange gespeichert werden müssen. Da kommt vielleicht wieder irgendein lustiger Minister und sagt, pass auf, die müssen ein halbes Jahr gespeichert werden, weil ich wissen will, wenn da und da ein Bankraub war, welche Autos in der Nähe waren und so weiter. Wenn diese Sachen geklärt sind, halte ich das im Prinzip für gut und für richtig. Aber man muss erstmal die persönlichen Daten wieder schützen. Das ist doch der ja. Kernpunkt. Und ja. darüber spricht kein Mensch.
Das ist richtig. Aber du hast jetzt drüber gesprochen.
Was soll denn das kosten?
Das sind circa 100 Euro, schätzt man, pro Kraftfahrzeug.
Also da brauchst du ein GSM-Modul oder musst du dein Handy selbst nehmen?
Nein, da ist ein GSM-Modul drin. Oder
also da ist ein GPS.
Mobilfunkmodul drin.
Da ist ein GPS
und im Prinzip die Anbindung an das
Navigationssystem.
An die Fahrzeugelektronik, an die Sensoren. Die Sensoren sind ja schon fast alle drin in den Autos, die
man dafür braucht. 100 Euro, ja.
Das ist in Ordnung, ist alles okay. Nur es müssen gesetzliche Grundlagen da sein, dass keiner an die Daten ran darf, nur für diesen Zweck.
Jetzt habe ich denn noch was katastrophal zur Katastrophenkommunikation. Die Forscherteam der Technischen Uni in Darmstadt hat eine Idee. Die sagen, wir statten alle WLAN-Router mit einem Schalter aus, der einen Notfallmodus kennt. In dem Falle, dann sich mit Routern verbindet, die in der Umgebung sind und so ein eigenes Kommunikationsnetz aufbaut. Hintergrund ist dabei, dass im Katastrophenfall Telefon ist ausgefallen, es gibt keine große über Land zentrale Kommunikation mehr, dass sich dann so Zellen bilden, in denen dann die Rettungskräfte sich verständigen können, die dann einschreiten können, die sich Informationen einfach austauschen können. Auch da ist es natürlich nicht ganz so einfach, denn also die Technik steckt, sagen die Forscher selber, in den Kinderschuhen bis jetzt. Die Frage ist, wie belastbar ist so ein Netzwerk denn im Ernstfalle wirklich? Man hat zwar überall mittlerweile WLAN-Router rumstehen, man kriegt den ja nachgeschmissen, wenn man einen Vertrag abschließt, ob man will oder nicht. Die sind auch alle in Betrieb, manche sind dann auch schlecht eingerichtet, wie wir wissen. Es gibt sogar noch offene Router, die findet man ab und zu, das sind dann aber ältere. Aber was ist denn, welche Entfernungen können wirklich überbrückt werden? Hier so in der Innenstadt ist das sicherlich möglich, denn da ist alles abgedeckt. Was passiert aber im ländlichen Bereich? Sind die Reichweiten der Router groß genug, damit das geht? Und eine andere Sache ist natürlich, wenn es jetzt einen zusätzlichen Zugang gibt zu dem Router, was machen die Hacker damit? Können die über diesen zusätzlichen Schalter, also diese zusätzliche Softwarefunktion, eher an den Router rankommen? Können die den hacken darüber? Können die eventuell an die Daten rankommen, die in dem Hausnetz sind? Also es sind noch viele Sachen zu klären. Es ist erstmal eine Idee, ausprobiert wird, geforscht wird im Moment, die jetzt im Raum steht. Und da muss man mal drüber diskutieren und drüber nachdenken, was man damit machen kann und ob das wirklich für die Rettungskräfte ein sinnvoller Einsatz ist.
Du hast ja schon mal ein solches Projekt vorgestellt, wo das direkt über die Mobiltelefone gehen sollte, über unterschiedliche Kommunikationswege. Was ist denn daraus geworden? Weißt du da etwas darüber?
Da habe ich nichts mehr von gehört, von dem Projekt. Da muss man dann auch, das war ja auch ein Forschungsprojekt, viele von denen, dafür sind sie eben Forschungsprojekte, versanden einfach, weil sie nicht umsetzbar sind, weil die Infrastruktur dafür nicht zu schaffen ist. Und auch hier bei dem, was muss dafür alles passieren? Die ganzen Router, die unterwegs sind, die können es ja noch nicht. Die müssen entweder per Software, denn falls es möglich ist, nachgerüstet werden oder es müssen sogar andere Hardware hin. Und das dauert ja bekanntlicherweise 5 bis 10 Jahre, bis so eine Router-Generation ausgetauscht ist.
Ja.
Also wie dann unsere Infrastruktur aussieht in 10 Jahren. Wage ich nicht zu prognostizieren.
Heinz, weißt du, was Cheetah ist?
Du meinst den Affen?
Nee, nicht den Affen. Mach mir nicht den Affen. Nein, es geht hier um etwas ganz anderes. Und zwar um etwas Technisches geht es hierbei. Die Boston Dynamics, die haben einen Roboter entwickelt, einen 4-beinigen Roboter. Oh, da sind sie eigentlich schon länger dran. Der kann laufen. Gut. Der ist nachgebildet einem Geparden. kann auch beim Laufen den Rücken bewegen, durchbiegen und kann dadurch wesentlich schneller und eleganter laufen. Elegant heißt auch dann gleich Geschwindigkeit. Und erstaunlich ist, dass er es auf Geschwindigkeiten schafft. Der letzte Rekord war über 45 Kilometer pro Stunde. Also schneller als jeder Mensch.
Also dann dürfte der hier bei uns in Düsseldorf in der Straße nicht laufen.
Na, hast ja schon mal Glück.
Hier ist eine Tempo-30-Zone.
Der muss er erkennen. Der braucht auch noch dann eine Mustererkennung. Er muss Schilder erkennen.
Der einzige Nachteil ist, diese Geschwindigkeit hat er bisher nur auf einem Laufband geschafft. Aber Boston Dynamics...
Das Laufband lief selbst 30 Kilometer pro Stunde, oder?
Muss es ja, sonst würde er davon runtergelaufen sein. Das ist beim Laufband so. Und auf diesem Laufband wird er also von außen versorgt mit Energie und er wird auch hydraulisch bewegt. Seine Gelenke bewegen sich, auch diese ganze Pumpe und das befindet sich noch nicht in seinem oder auf seinem Körper. Der nächste Schritt ist aber geplant und noch dieses Jahr, dass er vollkommen autark laufen soll, ohne irgendwo angebunden zu sein. So, also freilaufend mit Hydraulik direkt an sich, an seinem Körper. Und das wird schon eine Nummer werden.
Aus welchen Einsatz sehen die denn davon? Die Boston Dynamics, soweit ich die
Notfallsysteme
kenne, machen normalerweise auch so Notfallsysteme. So Roboter, die in Katastrophengebieten eingesetzt werden.
Boston Dynamics hat ja schon etwas entwickelt, und zwar AlphaDog. AlphaDog, das Vorbild war ein Maultier, das war ein Transportroboter oder ist ein Transportroboter, der für die US Army gedacht ist. Er soll also im Feld die Ausrüstung für Soldaten tragen und auch autark von einem Ort zum anderen bringen können. Dieser AlphaDog, der konnte und kann sogar im schweren Gelände gut und problemlos laufen. Und der hält sich sogar auf den Beinen. Ich habe Videos gesehen, wenn du hingehst und schubst ihn so richtig zur Seite, so mit Gewalt. Dann hüpft er zur Seite und läuft weiter. Ich vermute mal, dass dieser schnelle Roboter auch sowas Ähnliches sein soll. Ich habe noch nichts darüber gehört und gelesen, was der wirkliche Sinn dahinter ist. Aber alles, was neu ist und irgendwo herausragend ist, wird ja in der Regel bei uns erstmal militärisch eingesetzt.
Aber auf der anderen Seite sehr interessant, wenn man die Bewegungsabläufe eines Geparden, die ja sehr elegant sind, wenn die ja laufen, sind die ja sehr elegant. Wenn man sowas nachbauen kann, ist schon toll.
Ja, ich finde auch, also rein technologisch tut sich ja da einiges, genauso wie Hummer.
Wäre das eigentlich nichts für London gewesen jetzt, zur Olympiade, so einen Apparat da laufen zu lassen, wenn der schneller ist als jeder Mensch?
Vielleicht wird es irgendwann mal eine Olympiade geben für Maschinen, ja. Warum nicht?
Ja. Oder wie beim Windhundrennen, ein Roboter vorweg, der die Läufer hinter sich herzieht, damit sie schneller werden.
Ich habe übrigens eben gerade überlegt, dass der Leopard heißt. Das ist wirklich irgendwie falsch, denn er heißt ja Gepard. Aber der ist doch wirklich so schnell.
Habe ich ja gesagt, Gepard.
Eieiei.
Ja, also müsste Rennpard heißen.
Rennpard, genau. Ja. Heißt der Gepard.
Ja. Aber die haben das Haar weggelassen, also so schlimm ist es nicht.
Ich habe mich geärgert in der letzten Woche, ja, oder anderthalb Wochen, fing das Ganze hier an, das Unheil in Köln. Da standen plötzlich in unserem Viertel und in anderen Vierteln, eigentlich im ganzen Geschäftsbereich, so nennt man das in deren Sprache, Autos. Und zwar kleine Smarts, weiß lackiert, mit irgendwie blau abgesetzt, und da stand ein großer Aufkleber drauf, der hieß Car to go. Also haben wir wieder dieses Gehen. Der Wagen zum Gehen. Oder natürlich meinen die, das Ding kannst du mieten und damit kannst du fahren. Und jetzt haben diese Autos, die haben irgendwie, was noch keiner sich getraut hat im Vorweg, die stellen die Autos auf Parkplätzen ab. Zum Beispiel standen letztens 5 dieser Smarts bei uns auf der Straße hintereinander. Und
ja, warum
alle
stehen die da?
Waren abgeschlossen, einer war sogar offen, da habe ich mich reingesetzt, habe so ein Büchlein aus der Seite genommen, habe mal nachgelesen, was die eigentlich wollen. Da kann man man muss Mitglied werden bei dieser Vereinigung, das kostet 9,90 € und dann kriegt man eine Karte, so eine Scheckkarte und sowas. Und dann kann man übers Handy auch kann man dann buchen und dann wird das Auto geöffnet und dann ziehe ich einen Schlüssel raus und den stecke ich dann ein und fahre davon und zahle 29 Cent für einen Kilometer. Dann stelle ich das Auto ab und ich kann mich auch wieder elektronisch abmelden. Oder aber wenn ich das Auto noch weiterfahren will und ich gehe einkaufen und ich lasse es 60 Minuten vielleicht stehen und fahre dann weiter, dann läuft die Parkgebühr, und zwar 10 Cent die Minute. Das wären 6 Euro in der Stunde. Ganz schön happig, muss ich sagen.
Kann ich mir ein eigenes Auto kaufen dafür und halten?
Wie?
Ja, für das 29 Cent plus die Haltegebühren, also...
Ja. So, was ich so unverschämt finde, dass sie einfach die Parkplätze wegnehmen in Straßen, wo es überhaupt noch Parkplätze gibt. Ich kann mir vorstellen, wenn ich so ein Innenstädtler wäre in Köln, wo ich jeden Abend 3 Stunden in der Gegend links und Kreise drehen muss, um einen Parkplatz zu kriegen, und da stehen 17 von diesen Dingen und nehmen wirklich die letzten Plätze, die es da wohl noch gibt, weg und ich kriege keinen, dass ich anfange und denke darüber nach, wie ich da ein bisschen Terror machen kann.
Also in Düsseldorf haben wir ein ähnliches Problem. Wir haben hier 2 Provider, die einmal diese Smarts und einmal so Minis anbieten. Auch ich erlebe es dann immer wieder, dass hinter dem Bahnhof gibt es 16 Parkplätze und davon sind dann 5 von diesen Mietautos oder den Carsharing-Autos zugeparkt. Sogar Behindertenparkplätze, die Leute jetzt abstellen, machen sich dann keine Gedanken dran. Dass sich keiner damit auseinandergesetzt hat, muss ich für Düsseldorf die Rheinische Post in Schutz nehmen. Die hat es vor ein paar Wochen gemacht. Es sind also hier, ich glaube, insgesamt etwas über 400 Autos unterwegs in der Stadt, von 2 Providern eben. Und die nehmen 0,9% des Parkraums weg, sagen die Provider.
Aha. Und die 0,9, aber die besten Parkplätze.
Ja klar, die sind ja immer in den, in den Ballungsgebieten, also in den interessanten Ecken stehen die. Und die Provider zahlen der Stadt eine Pauschale pro Jahr, pro Auto. Gerüchte sagen 800 Euro, damit sie die öffentlichen Parkplätze benutzen dürfen.
Und auch Parkplätze scheinbar, die normalerweise Geld kosten.
Ja.
Denn da kostet ja 10 Cent eine Minute, das macht 6 Euro die Stunde. Und in Köln ist die Stunde, glaube ich, mittlerweile bei 6 Euro.
Koch.
Also bezahlen die das Protokoll dann auch gleich. Ja. Was dann geregelt ist durch eine Pauschale. Aber 800 Euro für Köln oder für Düsseldorf ist doch lächerlich.
Ja, was mich verwundert hat, auch jetzt hinter dem Bahnhof in Düsseldorf beobachtet, stand einer dieser Wagen auf einem Behindertenparkplatz und die Verkehrsüberwachung, also das Ordnungsamt, ist einfach vorbeigefahren, hat nicht darauf reagiert. Wenn ein normaler Autofahrer da stände, dann reagieren die sehr empfindlich darauf. Es sind eben Behindertenparkplätze, da muss man eben eine Berechtigung für haben.
Ja, da käme schnell ein zweites Auto dazu.
Gut, aber das kann,
was dann mit dem anderen Auto wegfahren würde.
Das kann aber nicht sein, dass Behindertenparkplätze von solchen Fahrzeugen benutzt werden. Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Also da denke ich mal, das ist Rechtsbeugung im Amt. Und wenn ich sowas sehen würde, dann würde ich den ganz schön an den Kran pissen. Also so geht's nicht. Geschäft ist schön, aber...
Ja, ich meine auch, da wäre ein Haken irgendwo drin. Wenn ich geschäftsmäßig Autos vermiete und stelle die auf öffentliche Parkplätze, geht das denn? Darf man das überhaupt? Ich meine, gut, okay, die haben ein Nummernschild drauf, die haben einen TÜV drauf. Aber das ist ja kein normaler Besitzer, sondern das ist ja, da wird ja Geld mitgemacht.
Kann ich so auch nicht beantworten. Also zumindest bin ich im Zweifel. Es könnte schon sein, dass das nicht so ist, dass es nicht so sein darf. Aber wenn der Heinz sagt, die bezahlen dafür, dann ist es wieder was anderes. Nur auf dem Behindertenparkplatz, dann kann man auch nicht bezahlen. Also das geht nicht.
Aber rechne doch mal, was der gesagt hat, 800 Euro im Jahr.
Das kann ich nicht nachweisen, das ist ein Gerücht. Gut.
Okay, aber ich kann glaube behaupten, dass du jetzt auch den Daumen hebst.
Ja,
oder?
Und zwar wie?
Ja?
Wie?
Und in den Shop gehst?
Wie ihr.
Um auf Wiedersehen zu sagen.
Das machen wir dann. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.